SWR aktuell, Infodate am Morgen.
Wir haben ein ganz klares Ziel, dass Armin Laschet Kanzler wird. Und der überzeugendste Regierungsauftrag ergibt sich mit einem klaren Platz Nummer 1. Ich glaube, dass ein Linksbündnis, das gewollt ist und ein Linksbündnis, das möglich ist, am Ende unserem Land schweren Schaden zufügen wird.
Sagt Markus Söder, CSU-Chef, gestern Abend in der Runde der Spitzenkandidatinnen und Kandidaten bei ARD und ZDF. Übermorgen ist Bundestagswahl. Die Argumente sind ausgetauscht. Jetzt haben mehr als 60 Millionen Bürgerinnen und Bürger das Wort. Wir schauen in den kommenden Minuten im SWR aktuell Infodate am Morgen auf die Argumente der Parteien, wer sich gestern Abend in der Fernsehdiskussion wie positioniert hat. Freitag, der 24. September. Mein Name ist Andreas Bönisch. Guten Morgen. Wird Deutschland rot-grün-rot in den kommenden 4 Jahren regiert? Die Linke will ein Bündnis mit SPD und Grünen. Spitzenfrau Janine Wissler nannte gestern klar ihre Forderungen dafür. Eine ist die Abschaffung des Verfassungsschutzes.
Ja, wir haben ja gesehen in der ganzen Geschichte des NSU, dass der Verfassungsschutz eher Teil des Problems war und nicht der Lösung. Und wir sind der Meinung, dass Geheimdienste in einer Demokratie einfach nicht parlamentarisch zu kontrollieren sind.
Diese Forderung wird der SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz kaum erfüllen. Er formulierte seine Bedingungen an die politischen Partner für eine Koalition nach der Bundestagswahl.
Für mich gibt es dabei eine ganze Reihe von Rahmenbedingungen. Zu denen zählt insbesondere, dass mit den Grundfunktionen unseres Staates nicht gespielt wird. Ich sage das mal sehr klar. Wir brauchen einen Verfassungsschutz, den wir auch in Deutschland weiter stärken müssen. Wir brauchen die Zusammenarbeit in der NATO. Wir müssen dafür sorgen, dass die Sicherheit im Inneren funktioniert und wir eine starke, souveräne Europäische Union haben. Wir müssen auch dafür sorgen, dass die Bundeswehr so wie in den letzten Jahren weiter ausreichend ausgestattet wird. All das gehört zu den Dingen, die zum Regieren in Deutschland dazugehören.
Tja, mit wem will er das machen?
Vielleicht reicht es ja auch zu zweit. Das ist ja auch eine Möglichkeit, die passieren kann.
Die von Scholz umworbene war die Spitzenkandidatin der Grünen, Annalena Baerbock, die sich nicht zu sehr festlegen wollte in der Frage einer Koalition für die nächste Legislaturperiode.
CDU und SPD stehen für weiter so. Wir als Grüne sagen, jetzt ist die Zeit, ein neues Kapitel aufzuschlagen beim Klimaschutz. Und ja, ich bin zutiefst davon überzeugt, wir können Deutschland modernisieren. Und das machen wir mit den Parteien, mit denen es am besten gelingt. Und klar ist auch, ohne eine starke grüne Führung ist es wie Klima ohne Schutz. Das funktioniert am Ende nicht.
Da sind wir immer noch nicht schlauer, welches Bündnis Deutschland in den kommenden 4 Jahren regieren wird. Vielleicht ja eine Ampelkoalition aus SPD, Grünen und der FDP? Spitzenkandidat Christian Lindner gab sich selbstbewusst, wohl wissend, dass die Liberalen in den Umfragen gut dastehen.
Wir wollen möglichst stark werden. Unser Ziel ist, zweistellig zu werden, möglichst nah an Bündnis 90 die Grünen herankommen, weil wir dann eben Einfluss haben auf die Koalitionsformate und die Inhalte.
Es sind die politischen Inhalte, die übermorgen den Ausschlag geben sollten für die Wahlentscheidung. Ein Thema ist dabei wieder stark in den Vordergrund des öffentlichen Interesses gerückt. Gewalt durch Hass und Hetze in den sozialen Netzwerken. Auslöser für die Diskussion ist das Tötungsdelikt in einer Tankstelle in Idar-Oberstein. Vergangenen Samstag hatte ein mutmaßlicher Sympathisant der Querdenkenszene einen 20-Jährigen erschossen. Kai Clement.
Nach dem Mord an dem 20-jährigen Tankstellenhelfer von Idar-Oberstein geht es um Sicherheitspolitik. SPD, Grüne und auch CDU-Chef Laschet werben für schärfere Maßnahmen gegen Hasskriminalität.
Die Radikalisierung beginnt im Netz. Immer aggressiver, immer lauter.
Die Runde nimmt auch die Querdenker-Szene in den Blick, die nur eine Verteidigerin findet.
Ich halte grundsätzlich nichts von einer Stigmatisierung, einer Protestbewegung.
Solange die gewaltfrei agiere, setzt AfD-Vertreterin Alice Weidel noch hinzu. Zugleich verurteilt sie die aus ihrer Sicht grundgesetzwidrigen Maßnahmen der Corona-Politik. Heftige Kritik daran von CSU-Chef Söder in der ansonsten überwiegend ruhig geführten Debatte um Klimaschutz, sozialen Wohnungsbau und Finanzen. Es ist aber nicht nur die größte und letzte Runde vor der Wahl, sondern auch die erste, in der es ausführlich rund 20 Minuten lang um Außenpolitik geht. Einigkeit von SPD und Union wenigstens in einem Punkt, bis auf den Wortlaut genau.
Wir müssen dafür sorgen, dass wir ein starkes, souveränes Europa bekommen.
Deshalb glaube ich, dass wir ein souveräneres, ein stärkeres Europa brauchen.
Janine Wissler von der Linken wird es dann doch etwas zu harmonisch. Eine erfolgreiche Außenpolitik der Regierung, das sehe sie nicht.
Soweit also unsere Zusammenfassung über die letzte TV-Debatte vor der Bundestagswahl gestern Abend bei ARD und ZDF. Übermorgen wird gewählt und wir informieren Sie ausführlich in SWR aktuell. Wir berichten ab 18 Uhr, dann hören Sie die Prognose und in der Sondersendung bis 21 Uhr kommen Hochrechnungen, Reaktionen und Analysen. Und übermorgen am Sonntag dann von 22 Uhr bis 22.15 Uhr nochmal ein Update. Jetzt die aktuelle Corona-Lage. Die bundesweite 7-Tage-Inzidenz ist erneut leicht gesunken. Das Robert-Koch-Institut gibt den Wert heute früh mit 62,5 an, nach 63,1 gestern. Das ist ein Paukenschlag, der in der spanischen Innenpolitik ein heftiges Beben auslösen dürfte. Der ehemalige Ministerpräsident Kataloniens, Carles Puigdemont, ist auf der italienischen Insel Sardinien verhaftet worden. Puigdemont hatte das verfassungswidrige Unabhängigkeitsreferendum 2017 in Katalonien maßgeblich vorangetrieben. Oliver Neuroth.
Puigdemont wollte auf Sardinien mehrere Veranstaltungen besuchen und sich mit Politikern treffen, die sich für eine Unabhängigkeit der Insel von Italien stark machen. Puigdemonts Anwalt bestätigte, dass er in der Stadt Alghero festgenommen worden sei. Grundlage dafür war nach übereinstimmenden Medienberichten ein internationaler Haftbefehl des obersten Gerichtshofs in Spanien. Puigdemont ist zwar Abgeordneter des Europaparlaments, das hatte ihm aber im Frühjahr die Immunität entzogen. Ein Einspruch des Politikers lehnte die europäische Justiz im Sommer vorerst ab. Unklar ist noch, ob die italienischen Behörden Puigdemont nach Spanien ausliefern. Die Festnahme löst bei der katalanischen Unabhängigkeitsbewegung Wut aus. Der aktuelle Regionalpräsident Aragonès schrieb in den sozialen Netzwerken, er verurteile die Verhaftung scharf. Andere separatistische Politiker forderten ein weiteres Mal die Loslösung Kataloniens von Spanien.
SWR aktuell. Das Wetter für Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz.
Heute mit viel Sonnenschein. Im nördlichen Baden-Württemberg sowie in Rheinland-Pfalz, in der Eifel und im Westerwald ist es auch mal dicker bewölkt. Die Höchsttemperaturen 17 bis 24 Grad.
SWR aktuell. Service.
Mit Schmerzmitteln, die rezeptfrei in der Apotheke erhältlich sind, schaffen wir relativ einfach Abhilfe, wenn es irgendwo wehtut. Allerdings können Schmerzmittel auch zu Nebenwirkungen und Abhängigkeiten führen. Darüber habe ich mit Lothar Zimmermann gesprochen, Arzt und Journalist. Lothar, ich habe Rücken. Das ist ein ganz typischer Satz im Büro, wenn man mal wieder heftige Rückenschmerzen hat. Auch Kopfschmerzen plagen ja viele von uns bei der Arbeit. Sollte man dann das machen, was ganz viele tun, nämlich einfach mal schnell eine Tablette einwerfen und weitermachen?
Nee, das sollte man natürlich nicht. Man sollte erstmal überlegen, was mache ich in diesem Moment falsch. Schmerzen sind ja ein Signal, da läuft irgendwas im Körper nicht mehr richtig. Und dann sollte ich die Ursache bekämpfen und nicht das Symptom. Wenn in einer Fabrik eine rote Lampe angeht, dann schalten die ja nicht die Lampe aus oder wechseln die aus, sondern die gucken, wo ist ein Problem und was müssen wir tun, um das zu lösen. Und genauso geht es mit unserem Körper. Schmerzen sind eigentlich was Tolles, weil wir uns zeigen, da ist was nicht in Ordnung und das muss behoben werden.
Aber trotzdem, manchmal braucht man einfach eine Schmerztablette und da gibt's ja ganz unterschiedliche Varianten. Wie unterscheiden sich denn die gängigen, überwiegend frei verkäuflichen Schmerzmittel?
Also man muss auf der einen Seite sehen, da ist Paracetamol. Paracetamol ist ein Mittel, das Kopfschmerzen beispielsweise gut beheben kann, was aber nicht entzündungshemmend ist oder nicht sehr stark entzündungshemmend. Das heißt, wenn ich Gelenkschmerzen habe oder Rückenschmerzen habe, dann wirkt es nicht so gut. Auf der anderen Seite steht Acetylsalicylsäure, was wir unter Aspirin kennen und Ibuprofen und dann auch Diclofenac, was wir unter Voltaren kennen. Und diese Medikamente sind bei Entzündungen in den Gelenken zum Beispiel viel besser wirksam, also bei Rückenschmerzen. Da empfiehlt sich ja zum Beispiel auch eher dann Ibuprofen und Voltaren. Dann helfen mir diese Schmerzmittel, mich weiter zu bewegen und wieder alles in Gang zu bringen. Da ist es sinnvoll eingesetzt, kurzfristig. Und man muss sich immer klar machen, dass diese Medikamente natürlich alle Nebenwirkungen haben. Paracetamol wird über die Leber verstoffwechselt. Das heißt letztendlich, wenn ich zu viel davon einnehme, dann kann ich tatsächlich mir einen Leberschaden zuziehen. Und ich sollte die natürlich auch nicht einnehmen, wenn ich am Abend zuvor Alkohol getrunken habe, weil das ja auch die Leber belastet. Auf der anderen Seite die anderen Medikamente, die ich erwähnt habe, also Acetylsalicylsäure, Ibuprofen, Diclofenac, die schädigen, wenn man zu viel davon nimmt, die Magenschleimhaut und die Darmschleimhaut im Zwölffingerdarm. Und deswegen sollten Leute, die nervösen Magen haben, die Sodbrennen haben, dann diese Medikamente eher meiden. Generell gilt, man sollte natürlich so wenig wie möglich einnehmen, dann sind natürlich auch die Nebenwirkungen nicht so hoch.
Bei manchen ist es aber nun so, die schlucken diese Schmerzmittel beinahe täglich. Was sollte ich machen, wenn ich den Eindruck habe, ich komme davon nicht mehr weg?
Meistens ist es so, dass die Angehörigen beobachten, dass man selbst zu viel Medikamente einnimmt oder zu viel Schmerzmittel, weil man selber das gar nicht mehr so im Griff hat. Und das sollte man natürlich reduzieren. Und es kann auch mal sein, dass Schmerzen durch zu viel Schmerzmittel ausgelöst werden, weil dann die Schmerzabwehr sinkt. Das heißt, es werden schon geringe Schmerzen als besonders heftig wahrgenommen. Dann, wenn sowas aufgetreten ist oder man starke Nebenwirkungen hat, sollte man zunächst mal mit dem Hausarzt reden. Und möglicherweise muss man dann auch tatsächlich Schmerzmittel entziehen. Es ist tatsächlich keine Lappalie, wenn jemand im Monat irgendwie mehr als an 10 Tagen Schmerzmittel einnimmt. 10 Tage ist auch schon viel, aber das ist so ein bisschen so diese Richtlinie, dass man sagt, also danach wird es echt ein Problem.
Vielen Dank, Lothar Zimmermann, Arzt und Journalist. Und er rät, mit der Einnahme von Schmerzmitteln vorsichtig zu sein.
SWR aktuell. Was heute wichtig wird.
Fridays for Future haben zum 8. weltweiten Klimastreik aufgerufen. Bundesweit sind etwa 450 Aktionen geplant, auch in der Rhein-Neckar-Region. Wolfgang Kessel.
Fridays for Future Heidelberg hat bei den Behörden eine Teilnehmerzahl von 3.000 angemeldet. Je nach Witterung könnten daraus aber auch mehr werden, sagte eine Sprecherin der Umweltaktivisten dem SWR. Die Klimastreik-Demo beginnt um 13 Uhr auf der Neckarwiese. Danach geht's durch die Altstadt und zurück zum Ausgangspunkt. Inhaltlich geht es 2 Tage vor der Bundestagswahl um die Forderung an die Politik, die Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad einzuhalten, gemäß des Pariser Klimaabkommens. In Mannheim hat unter anderem die evangelische Kirche dazu aufgerufen, sich an dem Aktionstag zu beteiligen. Er beginnt um 17 Uhr auf dem alten Messplatz. Zum ersten Mal bei dem Aktionstag dabei ist Buchen. Los geht es dort ebenfalls um 17 Uhr beim Odenwaldheim.
Die rheinland-pfälzische Landesregierung will am Vormittag weitere Einzelheiten zu den Aufbauhilfen für die Flutgebiete bekannt geben. Ministerpräsidentin Malu Dreyer informiert ab 9 Uhr über die Förderverfahren für Privatpersonen und Unternehmen. Aus Mainz Petra Wagner.
Es geht darum, für was genau es die Aufbauhilfen gibt und wie die Bürger an das Geld kommen. Das Land hat dazu eine umfangreiche Verwaltungsvorschrift ausgearbeitet. Rheinland-Pfalz rechnet mit rund 15 Milliarden Euro aus dem Wiederaufbaupaket von Bund und Ländern. Das Geld soll im Land zunächst in ein sogenanntes Sondervermögen fließen und darüber dann ausgezahlt werden.
Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hält am Nachmittag bei der Generaldebatte der UN-Vollversammlung die Rede für Deutschland. Damit will er nach Angaben des Bundespräsidialamtes die hohe Bedeutung unterstreichen, die die Bundesrepublik der multilateralen Zusammenarbeit und den Vereinten Nationen beimisst. Und wenn sich der Bundespräsident dann beeilt, dann ist er bis Sonntag zurück in Berlin, um das Großereignis mitzuerleben, auf das Klaus Sturm jetzt schaut.
Hauptsache Hauptstadt.
Und wenn Sie jetzt meinen, es geht in erster Linie um die Bundestagswahl, weit gefehlt.
Berlin wird an diesem Wochenende in einer sehr speziellen Weise gefordert. Wer in dieser Stadt von der einen Ecke in die andere möchte, der muss das noch besser planen als zu normalen Zeiten, in denen mal die eine oder andere U-Bahn oder S-Bahn ausfällt oder sich Baustellen Autofahrerinnen und Radfahrern aus dem Nichts in den Weg werfen. An diesem Wochenende ist Berlin eine geschlossene Veranstaltung. Die Magistralen der Stadt sind gesperrt und abgeriegelt. Fußgänger können nur an einzelnen Kontrollpunkten passieren, was Berliner mit Mauererfahrung glücklicherweise gewohnt sind. Der Grund für das ganze Spektakel ist natürlich der Marathonlauf, der die Stadt nahezu ganzheitlich lahmlegt. Dazu kommt dann noch ein bisschen Politiktheater, das aber angesichts der schieren Masse an Laufenthusiasten kaum ins Gewicht fällt. Die größten Absperrungen, die dicksten Lautsprecher und die breitesten Leinwände rund ums Brandenburger Tor dienen dem Sportevent in Übergröße. Da spielen die paar kleineren Absperrungen rund um Parteizentralen und Sendestudios wegen einer zufällig gleichzeitig veranstalteten Bundestagswahl kaum eine Rolle. Und das ist auch vollkommen gerechtfertigt. 55.000 Männer und Frauen laufen den Marathon. In den neuen Bundestag schaffen es höchstens um die 1.000. Da ist die große Politik in Berlin an diesem Wochenende dann doch nur eine ganz kleine Nummer.
Hauptsache Hauptstadt von Klaus Sturm.
SWR aktuell, Infodate. Auch für Ihren Sprachassistenten morgens, mittags und abends.